Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Vielleicht ist da jemand, der einem weiterhelfen kann. Und vielleicht ist da auch jemand, der jemanden noch ein Stück weit an der Hand nehmen kann und kann sagen, hey, dann lass uns probieren, den Weg gemeinsam zu gehen. Ist für mich vielleicht viel energiegeladener, viel schwieriger, kostet mich viel mehr Zeit und Energie als mit einem gesunden Menschen, aber hier ist die Hand. Und dann wird sie noch ausgeschlagen. Das finde ich teilweise kurios.
Und Dr. Burak Yildirim.
Das erfordert aber eine gehörige Portion der Selbstreflexion. Also wenn ich diesen toxischen Kommunikationsstil pflege, so selbstreflektiert zu sein, dass ich das erkenne, aber versuche dann hinterher doch noch die Kurve zu kriegen und zu sagen, ich brauche eigentlich Unterstützung.
Ich habe das in diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt, es ist immer schön, wenn wir uns abends zusammensetzen und ein wenig plaudern über mentale Gesundheit, aus dem Alltag, aus beruflicher, aus privater Perspektive. Und erstaunlicherweise gibt es immer mehr Stimmen von Menschen, die sagen, ach wie schön, freue mich auf die nächste Folge beim Laufen, beim Sport machen, in der Badewanne, im Frottee-Handtuch, nach der Badewanne oder vielleicht einfach nur am Wochenende, wer weiß das schon, weil die Menschen sich ein bisschen freuen, einfach weil sie was mitnehmen können aus dem Alltag und vielleicht dann doch nochmal so den einen oder anderen Hinweis bekommen. Auch aus der Wissenschaft, Zahlen, Daten, Fakten, was auch immer. Und hoffentlich nie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern klar haben Burak und ich immer mal auch eine Meinung, aber vielleicht unterfüttert auch mit einer gewissen Vorbereitung jeweils in die Folgen rein, wo wir euch ein bisschen was mitgeben. Und das soll auch wieder heute so sein, lieber Burak, wenn es um Kommunikation geht, aneinander vorbei und wenn eine toxische Kommunikation entsteht. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie diese Folge wird und ob wir da einfach nur sehr viel Tee brauchen hinterher, um uns zu beruhigen. Oder, ja.
Der ist gerade gekommen.
Der ist gerade gekommen, der Tee. Guck mal. Mann, oh Mann. Woher wusste ich das wohl?
Hervorragend.
Prost erstmal und herzlich willkommen zurück in dieser Folge.
Vielen Dank. Ich bin wieder da, so wie du auch. Ja, du hast es wunderbar gesagt. Vorbereitung, ein bisschen Wissenschaft, aber vor allen Dingen auch immer ein bisschen Wahnsinn, der hier mitschwingt. Und ich glaube, diese Kombination, dieser Cocktail macht diesen Podcast zu dem, was er am Ende des Tages ist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, zu hören, vor allen Dingen natürlich auch. Und ich denke, wir haben ein wunderbares Thema.
Ja.
Und unsere Kommunikation ist ja schon jetzt seit Jahren, kann man sagen, absolut wunderbar. Das absolute Gegenteil von toxisch. Und ich denke, das kommt auch in den bisherigen Folgen ganz gut rüber.
Das kann gerne so bleiben. Wie war dein Mental Health Moment der Woche, wenn wir schon dabei sind?
Der hatte auch mit Kommunikation zu tun, aber nicht in der Form, wie ich es erwartet hätte. Mhm. Nämlich mein Sohnemann, der hat mich schön mental abgeholt und überrascht auch. Jetzt gar nichts Besonderes, sondern so eine alltägliche Thematik oder Situation, die man manchmal gar nicht so richtig wahrnimmt oder nicht einschätzen kann, weil man irgendwie abgelenkt ist und hier ein Telefonat und da noch eine Nachricht und der macht das schon. Es ging um sein Schulpraktikum und das möchte er gerne in der Tiermedizin, demzufolge in einer Tierarztpraxis machen. Und dazu hat er dann ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt und sagte dann irgendwann, es war so an einem Sonntag, ja, Papa, kannst du mal drüber gucken, dass das hier einigermaßen vernünftig ist. Und jetzt muss man dazu sagen, der hat das erste Mal gemacht, also das erste Mal geschrieben. Und dann gucke ich mir das an und denke, ja gut, hier kannst du noch mal vielleicht ein Komma dran packen, ohne zu wissen, ob das richtig ist. Weil die Kinder sind ja dann teilweise lerntechnisch auf einem höheren Level als man selbst. Und aber ansonsten habe ich mir das angeguckt und dachte im ersten Moment, wo hat der die Vorlage her? Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, sage ich, habt ihr dazu eine Vorlage bekommen von der Schule? Sagt er, nee, wir sollen ja auch gar keine Bewerbung schreiben. Wir sollen einfach da anrufen und fragen, ob wir ein Schülerpraktikum machen können. Mhm. Ja, sage ich, aber wie hast du denn diese Bewerbung geschrieben? Er sagt, er selber. Und dann lese ich mir das durch und denke mir, meine Güte. Und da ist mir dann so ein bisschen auch aufgefallen, der ist einfach groß geworden, der Kerl. Und man kriegt das zwar mit, ne? Der wird größer, der wird breiter und so weiter. Ne? Und spätestens, wenn die Kinder mit dir anfangen zu diskutieren, merkst du, dass sie älter werden. Aber das war ein schönes Beispiel dafür aus dem Leben, wie du anhand einer einfachen Bewerbung für ein Schülerpraktikum aufgezeigt bekommst, dass deine Kinder mit großen und vor allen Dingen sehr, sehr schnellen Schritten erwachsen werden, differenzierter werden und in dem Fall auch mal eine Seite von sich zeigen, die man eben nicht erwartet, dass sie sich hinsetzen und eine Bewerbung abtippen, ohne Vorlage. Und das fand ich wunderbar. Das hat mich gut abgeholt und in die Woche gebracht.
Ach, wie schön. Guck mal, das sind auch sehr private Insights heute mal. Danke dafür. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Wenn plötzlich so ein Sprung passiert und kleine Menschen ganz groß werden und man denkt so, ist mir irgendwas an mir vorbeigegangen? Nee, es ist einfach so der nächste Schritt, den sie gemacht haben, auch wenn man sie im Alltag nur erlebt. Und dann denkst du, naja, ich erlebe sie ja im Alltag und ich kriege alles mit. Pustekuchen, kriegst nicht alles mit, weil plötzlich wirst du eiskalt überrascht. Und das sind eigentlich die finde ich, die schönsten Momente, wo man einfach merkt, dass da eine Entwicklung stattfindet, für die man selber ein Stück weit, die man selber mit auf den Weg gegeben hat oder angestoßen hat, aber am Ende macht es dann so ein Mensch doch für sich und das ist ja schön anzusehen. Kenne ich. Tolle Momente sind das. Sehr, sehr gut.
Wie lief die Woche bei dir?
Ah, bei mir?
Außer, dass du lang geschlafen hast und ausgiebig gefrühstückt.
Ach so. Naja, ja, das stimmt, dass ich Frühstück wieder entdeckt habe. Und so. Ja, das stimmt. Ja, was soll ich sagen? Ich komme ein wenig ins Grübeln, weil ich merke, dass so bei mir in der Familie so ein paar Dinge passieren, wo ich früher auf die Barrikaden gegangen wäre, während sie damals passiert. Entschuldigung, immer noch Husten seit letzter Woche. Und ich merke, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Ich registriere die genauso noch wie früher. Oder noch vor ein paar Jahren sogar, oder vielleicht sogar noch als letztes Jahr. Aber ich äußere mich nicht mehr dazu, ich diskutiere nicht mehr darüber. Ich kann viele Dinge einfach inzwischen gehen lassen. Und das hat bestimmt mit meinem engsten Umfeld zu tun. Das hat bestimmt auch mit Freunden zu tun, die mir sehr nahe stehen, wo du dann immer früher gesagt hast, nein, mach das nicht, das ist total ungesund und das führt total in den Wahnsinn und du wirst leiden. Einfach nur, weil du denkst, du bewahrst jemanden vor irgendwas und tust das proaktiv. Also ich war so ein Einmischer aus guten Absichten eigentlich, aber ich konnte es auch nicht stoppen. Es war wie so ein Automatismus, gerade die Menschen, die mir lieb sind, dass ich die bekehren wollte oder dass ich dachte, ich bin dazu berufen, ihnen einen guten Ratschlag zu geben, ohne dass sie mich danach gefragt haben oder sauer zu werden, wenn ich denke, dass warum macht jemand sowas mit sich? Also warum tut sich sowas jemand sowas an? Ich habe festgestellt, weil wieder so ein paar Sachen passiert sind, dass das nicht mehr der Fall ist. Das ist so erholsam, weil das so viel Zeit bringt plötzlich und Energie bringt. Das heißt nicht, dass es mir egal ist, was diese Menschen tun. Ich registriere das immer noch. Und wenn ich danach gefragt werde, nach meiner Meinung, dann werde ich sie bestimmt auch kundtun. Aber ich hänge mich nicht mehr ans Telefon und frage so, hey, kann ich helfen? Ist irgendwas? Also mein Helfersyndrom ist deutlich weniger geworden. Und auch mein Energie- und Stresslevel dadurch besser geworden, weil ich einfach auch mehr Zeit für mich habe und für das, was wesentlich ist, um mich herum. Und wenn ich dann gebraucht werde, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Aber so dieses Loslassen ist natürlich ein Lernprozess und tut aber auch weh, weil du genau weißt, leider ist es auch Teil der Wahrheit, dass du in vielen Situationen echt recht hattest. Und wenn du das jetzt nicht mehr so machst, dann passieren vielleicht einfach auch Dinge. Und das ist schon auch passiert. Aber vielleicht ist irgendwann mal die Zeit auch vorbei, dass man die Welt retten will. Und dass man vielleicht dann einfach auch guckt, dass man nur die Welt um einen rum erstmal rettet. Das ist dann schon viel, wenn man danach gefragt wird und ansonsten Dinge auch passieren lässt. Schwer auszuhalten, aber sehr heilsam.
Du sagst es.
Ja.
Es ist so, wirklich. Es ist,
kennt jeder, ne? Irgendwo.
Ja, so ist es, definitiv.
Ja, wenn dem nichts hinzuzufügen ist, dann lass uns einfach über toxische Kommunikation reden. Verrückt. Und, und was war so das Toxischste, was du in Sachen Kommunikation erlebt hast in den letzten Monaten, Jahren? Was fällt dir spontan ein, ohne dass man jetzt hier Menschen behämmt oder was auch immer?
Also was mich betrifft, ist es sicherlich ein Umstand, den ich, ja, jetzt muss ich, wie formuliere ich das? Also es ging, nennen wir es mal, es ging um eine bestimmte Form der Philosophie, der Betriebsphilosophie. Mhm. Und diese Betriebsphilosophie bestand jetzt nicht nur darin zu sagen, wer macht was, sondern dass teilweise Dinge bewusst nicht nur falsch gemacht wurden, sondern auch um bestimmten Personen in diesem Betrieb zu schaden. Aha. Und obwohl es so offensichtlich war, und zwar sowohl aus nicht fachlicher als auch fachlicher Sicht, mhm. Also und anders formuliert, dass es sowohl Personen, die nicht aus dem Fachbereich kamen, erkennen konnten, als auch natürlich Personen, die aus dem Fachbereich kamen, war die Art der Kommunikation so bescheuert und so destruktiv, dass letztendlich keiner akzeptieren wollte, dass das Betriebsklima und die Betriebssituation diese ist, wie sie ist. Also es wurde, als würde man die Realität verkennen oder nicht akzeptieren wollen, eigentlich viel mehr. Was natürlich damit zu tun hatte auch, dass bestimmte Themen, wenn sie denn so umgesetzt oder klar angesprochen worden wären, man hätte sich dazu bekannt, dazu geführt hätte, dass der ein oder andere eventuell um seinen Posten hätte bangen dürfen. Mhm. Deshalb ging es natürlich auch ein bisschen um Grabenkämpfe, es ging um Machtpöstchen, es ging um Positionen, aber wie man immer so schön sagt, rein inhaltlich betrachtet war die Kommunikation einfach so gaga eigentlich, dass man, um es bildlich auch noch mal zu beschreiben, dass man halt den großen pinken Elefanten im Raum nicht sehen wollte und versucht hat, drumherum irgendwie das Ganze so zu drehen und zu deichseln, dass man letztendlich von dem Hauptthema immer weggekommen ist. Und das fand ich schon sehr strange. Und diese Kommunikation hat stattgefunden im Grunde weit über ein Jahr. Also es war jetzt nicht eine Kommunikation nach dem Motto, wir treffen uns mal und prangern Dinge an, sondern weit über ein Jahr hat diese Kommunikation in der Form stattgefunden. Und letztendlich war es ein bewusstes Aneinander vorbei. Es war bewusst destruktiv. Es war auch teilweise bewusst unklar. Und es war natürlich tatsächlich auch so, dass man im Grunde zu keinem Ergebnis kommen wollte. Und das hat mich zutiefst auch irgendwo schockiert. Aber letztendlich auch dazu verleitet zu sagen, alles klar, das heißt jetzt für mich konkret, dass ich einen anderen Weg gehen muss, einen anderen Weg der Kommunikation und auch einen anderen Weg, der mich letztendlich dann auch aus dem Betrieb hat ausscheiden lassen. Und das war schon so die auf der einen Seite auch absurdeste Kommunikation, die ich führen durfte, aber wie ich finde, um beim Thema zu bleiben, auch hochtoxisch. Hast du was aus deinem Repertoire? Oder hast du noch eine Frage dazu?
Ja, also in sehr, Gott sei Dank, sehr unregelmäßigen Abständen habe ich das im Job, aber ich habe das auch im Privaten das ein oder andere Mal erlebt, dass ich einfach auch gar nicht mehr so richtig einordnen konnte, warum reagiert jemand eigentlich so? Oder warum dreht jemand mir das Wort so im Mund um, dass ich gar nicht glauben konnte, dass es möglich ist, das so umzudrehen? Also ich war wirklich in einer Situation, wo ich nicht mehr sagen konnte, also ich habe mich noch nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, weil ich wusste, was da zurückkommt, ist genau das Gegenteil von dem, was ich absende. Und ich war mir unsicher irgendwann an einem Punkt, macht jemand das, um sich selbst zu schützen? Macht jemand das, weil er selbst ein schlechtes Gewissen hat? Macht jemand das, weil er in den Krieg oder in den Kampf ziehen will? Oder fehlt es da, es klingt jetzt total doof, fehlt es da an Intelligenz? Weil das so unglaublich war, dass wenn du sagst, diese Umrandung, wo wir jetzt hier in diesem digitalen Studio aufnehmen, ist schwarz. Und dann sagt dir jemand, du hast sie nicht alle, die ist rot. Und du weißt aber ganz genau, habe ich nicht gesagt, ist schwarz. Und jemand sagt, nee, du hast doch gerade gesagt, sie ist rot. Das heißt, nein, 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 ich habe gesagt, die ist schwarz. Nein, aber du hast doch gerade gesagt, dass sie rot ist und dass ich auch noch rot bin. Also, nee. Das war halt innerhalb der Familie stattgefunden und das war wahnsinnig toxisch. Weil plötzlich aus dem Nichts entstand eine Art von Hass mir gegenüber, den ich erst gar nicht mitgekriegt habe. Und meine Großmutter war es, als sie noch lebte, die dann sagte, ach, diese Person ist doch total verrückt. Da hat sie doch nicht alle. Entschuldigung, das war schwierig auszuhalten, weil bis meine Großmutter an dem Punkt war, dass sie jemanden aus dem eigenen Dunstkreis als verrückt deklariert hat, das ist noch nie vorgekommen in der ganzen Geschichte zwischen mir und meiner Großmutter. Aber sie hat das da sehr, sehr deutlich gemacht. Und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht, um ehrlich zu sein. Weil es gab keinen Grund. Es gab wirklich keinen Grund, dass ich derart wirklich gehasst wurde von einem Familienmitglied. Ich weiß heute, warum das passiert ist. Und das hat mit mir nichts zu tun gehabt, sondern das hat mit unserem Familienkonstrukt zu tun, wie sich mir gegenüber verhalten wurde, wie ich teilweise bevorzugt wurde, angeblich dieser Person gegenüber. Also da war ganz viel Verletzung, ganz viel Schmerz. Und das kannst du gar nicht mehr steuern. Also da bist du machtlos selbst. Und die Menschen, die daran beteiligt waren, an diesem Schmerz, die lebten schon teilweise nicht mehr. Und das war eine bittere Erfahrung. Heute ist das geklärt. Wir sind neutral miteinander, aber es hat es hat mir sehr viel ausgemacht, weil es eine Person war, die ich irgendwie mochte. Und ich hatte es geklärt und dann war mein Vater dran. Der war der Nächste, der fertig war. Dem es genauso ging. Und das ist leider bis heute so. Weil Dinge kommuniziert wurden und aber falsch ankamen und auch falsch interpretiert wurden und auch daraus Hass geworden ist. Und ich rede nicht von, da ärgert sich jemand über dich oder so, es ist Hass. Das ist richtig Hass. Und wenn du Hass in der Familie hast, dann ist das eine Qualität, die du definitiv als toxisch wahrscheinlich bezeichnen kannst.
Leider ja.
Ja.
Leider ja.
Und ich glaube, bei diesen ganzen toxischen Kommunikationsgeschichten, irgendwie habe ich den Verdacht, dass es nicht unbedingt auf diese Situation ankommt, in der sich zwei Menschen befinden, wo es nicht nach vorne geht, sondern dass es da viel Schmerz, Entschuldigung, viel Schmerz im Hintergrund ist. Was denkst du?
Ich habe dich akustisch tatsächlich kurz nicht verstanden.
Also, ich habe den Eindruck, dass bei diesen toxischen Beziehungen oder innerhalb dieser toxischen Kommunikation, die vordergründig ist, ganz viele Dinge im Hintergrund noch sind, die sich da abspielen, die, auf die wir nie kommen würden, die aber elementar für diese Auseinandersetzung sind. Oder? Was denkst du?
Also ich sag mal, du hast ja vorhin das Wort Hass benutzt. Es gibt ja in der negativen Wertschätzung betrachtet kein Wort, was da drüber liegt. Also es gibt ja eigentlich keine Ebene, die über dem Hass streng genommen liegt. Das heißt, eine gewisse Portion Wut, Frustration, Nervosität und auch Disrespekt, also die muss ja gedeihen, die muss ja wachsen. Also ich glaube, wir sind dann doch als menschliches Individuum nicht so einfach gestrickt, dass wir von jetzt auf gleich sagen, boah, ich hasse dich. Sondern das muss sich ja schon irgendwo aufbauen.
Ja.
Man kann das schon mal zu jemandem sagen, ne? Oder ich hasse sowas. Also das ist ja auch oft fast so ein umgangssprachlicher Satz, der dann schon mal gerne fällt. Und aber wie ich schon sagte, das muss sich über Jahre manchmal oder zumindest über eine lange Zeit entwickeln, um dann sich auch Bahn zu brechen, dass man das nicht nur empfindet, sondern dann tatsächlich auch artikulieren kann. Auf der anderen Seite denke ich, ist es auch wichtig, ja, ich will jetzt nicht sagen, diese Erfahrung zu machen, aber zumindest mal mit den wahren Gefühlen einer Person auch mal konfrontiert zu werden. Also mir ist lieber, wenn mir jemand klipp und klar sagt, pass auf, ich finde, du bist ein Arschloch, man muss jetzt nicht unbedingt jemanden hassen, aber einfach, ich mag dich nicht, du kommst nicht gut rüber und ich glaube auch nicht, dass du das, was du mir gegenüber dann immer so sagst, dass du das wirklich ernst meinst und so weiter und so fort, als wenn man so die ganze Zeit so halb gar umeinander herumtänzelt und letztendlich nicht zu Potte kommt, also weder im Inhaltlichen noch im Persönlichen. Es ist sicherlich ein schmaler Grat zwischen schlechter oder auch nicht stattfindender Kommunikation und toxischer Kommunikation. Ich finde zum Beispiel, es ist auch eine Form der toxischen Kommunikation, wie viele Arzt oder Ärztin und Kundengespräche stattfinden. Also mit anderen Worten, wenn ich das, was ich über meine Expertise herausgearbeitet habe, nehmen wir eine Diagnose, nicht so rüberbringen kann, dass der Kunde das versteht oder anders formuliert, gar verunsichert wird durch Fachbegriffe, durch Terminologien, die irgendwie über einen ergossen werden. Das strengste Wort in diesem Zusammenhang ist beispielsweise der Begriff Tumor. Wenn ich diesen Begriff verwende und mir im Hintergrund aber die ganze Zeit sage, ja, das ist ja eigentlich nichts, das ist ja eigentlich Kappes, auch wenn das Ding Tumor heißt, ich artikuliere das aber nicht so, dann ist das auch eine Form der toxischen Kommunikation, weil ich letztendlich das, was ich eigentlich sagen möchte und worum ich auch gebeten wurde, nämlich meine Erfahrung und meine Einschätzung zu etwas zu geben, nicht transportieren kann. Und das ist, wie gesagt, in meiner Welt finde ich auch toxisch, weil das unheimlich viele Fragezeichen hinterlassen kann und vor allen Dingen Sorgen und Ängste. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, das Thema so gut es geht in seinen Alltag zu transportieren, ob das Gespräche mit Familienmitgliedern sind, vor allen Dingen auch Gespräche mit Kindern und Partnern, ob das Gespräche mit Kollegen sind oder eben Gespräche mit Kunden, die tagtäglich stattfinden und wo man sich aber eine toxische Form zugelegt hat, die man gar nicht mehr als toxisch wahrnimmt, sondern letztendlich als so ist es halt, so rede ich halt oder so meine ich das halt. Und das ist, glaube ich, viel schwieriger, als wenn man am Ende des Tages zusammensitzt, ob das in deinem Beispiel war oder in meinem Beispiel, und man sich einfach denkt, ja gut, damit sind die Fronten klar und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und kann meine Konsequenzen daraus ziehen. Aber oft ist es ja so, dass man aus einer toxischen Kommunikation hinausgeht und überhaupt keine Konsequenzen ziehen kann, weil man wie paralysiert ist.
Interessant. Also viele interessante Aspekte und decken sich ja auch mit meiner Einstellung. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, was sind denn eigentlich toxische Menschen? Weil nur toxische Menschen haben auch eine wirklich gute Chance, toxische Kommunikation von sich zu geben. Und ich weiß, es gab vor nicht allzu langer Zeit auch eine ehemalige Kollegin von mir, die sagte, ja, also diese Stimmung hier und so wie wir miteinander oder wie du auch miteinander mit mir umgehst, das ist toxisch. Und dann dachte ich, da muss ich einmal, zweimal, dreimal, viermal schlucken und dachte mir so, okay, wow, das ist natürlich ein hartes Brett. Und dann habe das ernst genommen und habe das so stehen lassen. Ich war darauf eingegangen und habe mein Bauchgefühl sprechen lassen. Und dachte mir, wenn jemand vor dem Hintergrund, was hier alles passiert ist, für diesen Menschen es umdreht und sagt, das hier ist alles toxisch, dann würde ich vermuten, dass es ein toxischer Mensch ist. Und wurde total bestätigt, weil das untersucht worden ist. Menschen nämlich mit toxischen Anteilen, und das ist in der Wissenschaft mehrfach getestet worden, die verhielten sich oft antisozial. Also sie versuchten, ihre Interessen durchzusetzen, auch wenn dies auf Kosten ihrer Mitmenschen gehe. Damit einher geht dann nämlich außerdem die Unfähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und andere für die eigenen Probleme verantwortlich zu machen. Das sind toxische Menschen, zumindest wenn man das mal wissenschaftlich betrachtet. Und genau diese Person, die heute auch nicht mehr bei uns ist, hat genau diese Züge. Sie sagt, das ist toxisch und hat genau diese antisozialen Züge. Alles mitzunehmen, alles durchzusetzen, was sie möchte, um dann davon abzulenken, von der eigenen Verantwortung, die nicht getragen wird, für ein Stück weit auch Unfähigkeit und auch die Konsequenzen für das eigene Handeln zu übernehmen. Und da war ich einigermaßen nicht nur natürlich auf der einen Seite beruhigt und auf der anderen Seite auch überrascht, weil ich festgestellt habe, ich kenne viele solcher Menschen. Leider viele. Und wenn das einfach auch eine Basis ist, ja, von toxischer Kommunikation, das ist bitter, weil es gibt schon auch viele Menschen, weiß nicht, wie du es so erlebt hast, den würde ich diese Attribute alle zukommen lassen gerne, weil da würde ich es sofort unterschreiben. Und das ist so krass, weil ich auf der anderen Seite, ich bin so nicht. ich versuche, oder andersrum, ich habe es lange versucht, toxischen Menschen nur recht zu machen. Ich habe also, ohne dass ich das wusste, denen den Weg freigeräumt, die noch unterstützt in ihrem toxischen Dasein, ihnen noch geholfen, das auszuleben, um dann die Klatsche zu kriegen und da zu stehen und zu denken, warte mal, ich habe doch hier alles möglich gemacht und kriege noch die Antwort, das ist ja alles toxisch. Passt in das Profil von toxischen Menschen total rein, ne, total.
Ja.
Wenn man es aber nicht weiß und man es einigermaßen gut meint, dann ziehst du dir den Schuh selber an. Und das, glaube ich, ist in der Tat toxisch. Das ist in der Tat ungesund. Und das wollte ich ja einmal ganz kurz so mit reinspülen.
Danke dir. Und jetzt ist, ich meine, bei dem Thema toxische Kommunikation, auch da gibt es ja wunderbare Definitionen, was bedeutet das und was ist denn toxisch und so weiter. Und einige Merkmale, die mit toxischer Kommunikation in Verbindung gebracht werden, sind Gefühle von emotionalem Stress oder Angst. Besonders wenn man das Gefühl hat, dass das Gespräch oder die Gespräche regelmäßig zu negativen Emotionen führen. Wenn ich mir das so vor Augen halte, muss ich sagen, dann bin ich schon oder würde mich selber als sehr gefährlichen Gesprächspartner sehen. Weil letztendlich diese Gefühle heutzutage auch sehr häufig schon dadurch ausgelöst werden, bei einigen Parteien, die mit am Tisch sitzen, wenn du denen einfach nur direkt in die Augen dabei schaust, wenn du mit den Personen sprichst. Also es wird nicht kommuniziert über E-Mails und über WhatsApp, sondern du schaust die Person an und die kriegt schon beim Anschauen Puls. Also du hast noch nicht mal was gesagt. Und wenn dann das Thema nicht nur rein konstruktiver Art ist, sondern auch noch, ja, sagen wir mal, persönliche Kritik, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass diese Personen das schon als toxisch empfinden. Obwohl es im Grunde nur ein offenes Wort ist zwischen zwei erwachsenen Menschen. Und deshalb, ich hatte das ja in der letzten Folge beim Thema Häme mit dem Zeitgeist versucht, so ein bisschen zu definieren. Und ich glaube, dass eben das Thema Kommunikation auch einen sehr, sehr eigenen Zeitgeist hat. Kommunikation ist heutzutage viel virtuell. Es ist auch anders, wenn man mit einer Person via Videocall kommuniziert, als eben an einem Tisch, physisch, mit Anfassen und mit Puls. Und aber ich glaube, dass diese Gespräche in Zukunft wieder Überhand nehmen sollten, weil sie letztendlich dazu führt, dass sich auch keiner verstecken kann, dass sich keiner wegducken kann und dass man Farbe auch bekennen muss und eben sich gewisser Verantwortungen bewusst sein muss. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das ein oder andere Gespräch mit mir nicht angenehm ist, weil ich häufig sehr offen bin, sehr ehrlich, sehr emotional werde auch in Gesprächen. Vor allen Dingen, wenn ich der Meinung bin, dass man bewusst versucht, anderen einfach zu schaden, um sich in eine bessere Position zu bringen. Oder letztendlich, wie man so schön sagt, die Firmenphilosophie nicht respektiert, Mitarbeiter nicht respektiert, Kollegen nicht respektiert, dann sind diese Gespräche sicherlich würzig, um vielleicht das Wort toxisch zu vermeiden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das als toxisch empfindet. Ich würde es aber eher als würzig bezeichnen.
Ja, ich glaube, da gibt's wahrscheinlich fließende Übergänge, aber es gibt auch klare Grenzen. Und ich habe bei toxischen Menschen mich dann so ein bisschen reingefuchst, so ein bisschen reingelesen und dann auch den einen oder anderen Wissenschaftler mit interviewt und auch, weil es mich super interessiert hat. auch den einen oder anderen Psychotherapeuten. Und man muss es ernst nehmen. Es ist so, dass Menschen, die davon betroffen sind, dass die einfach auch zu sehr schnell, übrigens, daran erkennt man toxische Menschen auch, sehr schnell zu Emotionen neigen. Auf Wut, Angst, überfordert sein, dann um sich schlagen, Panik zu bekommen und Dinge, nur noch Probleme zu sehen und das dann auch auszuleben, das macht unter anderem toxische Menschen auch aus. Und es gibt sowohl Wissenschaftler als auch Psychotherapeuten, die sagen, das ist ein Fall für Traumatherapie. Also das würde wiederum meine These ja auch ein wenig untermauern, dass Menschen, die zur toxischen Kommunikation neigen oder toxische Menschen gar, dass da etwas ist in der Vergangenheit, was wir nicht kennen, was die vielleicht selber nicht kennen und was aber unbedingt aufgearbeitet werden sollte, weil es sonst immer wieder dazu führt, dass diese Menschen nicht klarkommen für sich selber, dass sie aber auch ein Problem werden für ihr Umfeld. Und dass man, wenn man toxische Menschen kennt oder sie identifiziert, sie ihnen auch sagt, wenn man mit ihnen befreundet ist. Oder dass toxische Menschen dann in einer ruhigen Minute mal einen Podcast hören und überlegen, könnte das eventuell auf mich auch zutreffen? Und dann auch wirklich daran gehen und mal überlegen, was hat mich denn eigentlich dazu gemacht oder warum reagiere ich denn eigentlich immer und immer wieder so? Und ist es vielleicht auch sinnvoll, mir dann doch mal Support zu holen? Weil es nicht nur für mich schädlich ist, sondern einfach auch für mein gesamtes Umfeld toxisch ist, dass ich ein toxischer Mensch bin. Da gehört natürlich ein bisschen was zu. Entweder der Mut der Freundin oder des Freundes, dann dieser Person das auch zu sagen. Oder der Mut, sich das einzugestehen und dann daran zu arbeiten. Aber ich fand das einen sehr, sehr starken Hinweis, dass das auch teilweise eben oder sehr oft Fälle für Traumatherapie sind. Also wo du siehst, wie tief das Ganze sitzt und dass das durchaus noch nicht mal eine in Anführungsstrichen normale Psychotherapie leisten kann, sondern dass da ein Trauma entstanden ist, das so toxisch macht am Ende des Tages, dass es auch nur durch spezielle Therapien verändert werden kann oder wieder auch geheilt werden kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Fand ich schon doch sehr massiv und sehr krass.
Aber ich denke, das spiegelt sich ja auch in einem Zitat von Sigmund Freud wieder. Worte haben eine magische Kraft. Sie können das größte Glück oder tiefsten Schmerz bringen. Und genauso ist es ja. Letztendlich, du kannst mit Worten und auch mit Emotionen, die das Gesagte untermalen, tief manipulieren. Menschen eben dazu bringen, ängstlich zu reagieren, sich zurückzuziehen, dann letztendlich auch nicht mehr den Mut zu haben, ihre Aufgaben zu erfüllen oder eben in eine vernünftige Kommunikation auch mit anderen Leuten wieder einzutreten. Und letztendlich ist es schon eine Form des, ich nenne es mal bewusst jetzt Psychoterrors, wenn dieses Instrument mit Kalkül gegen bestimmte Personen eingesetzt wird, um entweder auch Macht zu demonstrieren oder letztendlich über Kommunikationstechniken jemanden letztendlich destruktiv zu behandeln. Aber umso wichtiger ist es eben auch, meiner Meinung nach von klein auf, in diese Kommunikation auch einzutreten. Also das heißt, mit den Eltern von mir aus auch zu diskutieren. Ne? Ich meine, wir kennen das. Wir wollten immer mit unseren Eltern diskutieren, dann haben die das immer abgebügelt nach dem Motto, ihr habt zu gehorchen. Und wenn wir noch weiter in die Jahrzehnte zurückgehen, dann hat man vielleicht teilweise gar nicht mit seinen Eltern gesprochen oder sprechen dürfen, sondern hat nur Befehle empfangen als Kinder. Und heutzutage ist es ja schon so, dass die Kinder wirklich in der Regel sehr selbstbewusst agieren und auch agieren dürfen und sich auch ein Stück weit eben ausleben können, was die Kommunikation angeht. Aber ich finde, es ist halt wichtig, auch in den Schulen das Thema aufzugreifen und auch zu trainieren. Weil wir haben schon die Situation über die sozialen Medien, aber auch teilweise, dass viele Schüler Tablets in den Schulen mittlerweile benutzen und darüber auch Messenger, beispielsweise Teams ganz häufig, und über diese Messenger einfach beleidigt werden, ohne Sinn und Verstand. Und da finde ich, ist die beste Form des Detox, dass man die Personen sofort an einen Tisch bringt und sagt, so, was ist passiert, warum, wieso, weshalb, weil es unheimlich schwer ist, diese Sachlage, vor allen Dingen, wenn sie ohne Sinn und Verstand war, dann auch noch glaubhaft und vernünftig rüberzubringen. Und ich finde, da kann man nicht früh genug anfangen. Und weil gewisse Dinge verschwimmen schon. Also ich sage jetzt mal, gewisser Status, gewisse Respektformen, das verschwimmt immer mehr. Ne? Du wirst einfach, früher für mich zum Beispiel war es ein Unding, jemanden, der deutlich älter war als ich, zu duzen. Egal in welcher Form und in welcher Situation ich mit dieser Person zu tun hatte, aber es war einfach eine Form der Höflichkeit, es war eine Form des Rangs, um es mal so auszudrücken. Und das ist ja heutzutage, ja, weiß ich nicht, fast schon gang und gäbe, dass man sich einfach duzt, auch Kinder, dass Kinder einfach Erwachsene duzen. Es ist was anderes. Ich meine, in Skandinavien, du wirst das wahrscheinlich bestätigen können, gerade so schwedischer Raum, da gibt's ja nur die Du-Form. Aber es ist trotzdem eine Form des Respektes da. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie der legendäre Fußballtrainer Louis van Gaal, den seine Kinder heute noch siezen müssen. Also so weit würde ich vielleicht nicht gehen.
Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber, ja.
Ja, genau. Aber ich glaube, eine gewisse Form der direkten Konfrontation, gerade wenn es um etwas geht, was unangenehm ist, oder eine direkte Form der Kommunikation, wenn es um Ergebnisse geht, dem sollten wir schon nachgehen. Und auch als Eltern, wenn man Kinder hat, letztendlich treu bleiben und die Kinder immer mal wieder an den Tisch ziehen und sagen, pass auf, was ist Situation, was ist Ambach, was hat sich zugetragen und kannst du mir das mal mit deinen Worten erklären? Und die, ich glaube, auch noch größte Form, auch der respektvollen Kommunikation, ist natürlich primär immer noch das Zuhören. Und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was man nicht oft genug betonen kann und auch oft genug sagen kann, weil ich erlebe es immer wieder im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, innerhalb des Kollegiums und so weiter. Da sitzen Leute, die hören einfach nicht zu, sondern warten nur, dass sie endlich selber was sagen dürfen. Da ist auch egal, was vorher alles besprochen wurde,
ja,
weil es zählt nur das, was sie jetzt, das, was sie jetzt sagen wollen. Das haben sie die ganze Zeit vorbereitet, haben das im Kopf hin und her geschoben, welches Wort wann, mit wie viel Esprit, mit wie viel Emotion, mit wie viel Gift bringe ich das jetzt rüber. Und da ist es völlig egal, was die anderen Leute in der Zwischenzeit von sich gegeben haben und mitgeteilt haben. Und auch da muss man vielleicht die Leute aktiv da wir reinholen und sagen, ich wiederhole das gerne für dich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Und dann wiederholt man das. Oder genau andersherum, dass man jemandem klar machen will, hör mal, habe ich das richtig verstanden, was du da gerade gesagt hast? Ich würde das gerne mal in meinen Worten wiederholen. Hast du Folgendes gesagt? So, damit kannst du auch in einer toxischen Gesprächssituation jemanden, der dir versucht, bewusst einen zu drücken, kannst du entwaffnen, indem du sagst, hör mal, ich höre das, was du sagst. Ich nehme das wahr und ich würde dir das aber gerne einmal spiegeln, damit du mal mit meinen Worten hörst, was du eigentlich für eine Scheiße von dir gibst. Und deshalb kann man diese Instrumente in jegliche Richtung benutzen und das muss aber trainiert werden. Es gibt rhetorisch unheimlich begabte Menschen. Ich bin trotzdem der Meinung, die werden nicht als Rhetoriker geboren. Die müssen das Sprechen wie jedes Kind erlernen und dann holen Sie sich diese rhetorischen Komponenten über das Training, über die Zeit. Und ich glaube, da müssen wir ja letztendlich emsig sein, akribisch sein und das eben auch von Kindern und Jugendlichen einfordern.
Du hast da was gesagt, das ich elementar finde und das so ist das Zauberwort Zuhören. Ich habe festgestellt, dass toxische Menschen nicht zuhören können, weil sie es auch nicht wollen, sondern sie müssen sich schützen und gehen dann auch sehr schnell in eine Art von Nahkampf. Sie kämpfen mit dir, weil sie vielleicht auch ein Stück weit Angst haben, erkannt zu werden und ertappt zu werden und weil sie das vermeintlich auch als Schwäche empfinden oder weil sie per se in den Kampf ziehen müssen, weil sie immer einfach auch kämpfen mussten. Eine Art Struktur, die du auch gar nicht mehr änderst. Und das ist genau das, was ich meine, Bereich Traumatherapie. Also vielleicht, These, ist das einfach auch jemand, der sehr klein gehalten wurde, der auch vielleicht nicht richtig akzeptiert wurde, der immer kämpfen musste. Vielleicht hat es auch was mit Körperlichkeit zu tun, dass jemand vielleicht gar nicht so richtig groß war, nicht gesehen wurde. Auch immer wieder kämpfen musste. Und deshalb einfach auch, also immer wieder, weißt du, so strampelt und auch immer wieder hochspringt über die Tischkante. Hallo, ich bin hier. Ich bin auch hier da und ich muss kämpfen, damit ich gesehen werde. Und das ist eigentlich tragisch, weil jemand das auch nicht, der macht das ja nicht absichtlich oder böse, sondern weil da Defizite im Hintergrund sind, die nicht steuerbar sind, die du auch nicht weißt, vielleicht. Weil das auch Menschen sind, die du gar nicht kennst. Also im Arbeitsverhältnis zum Beispiel, im Verhältnis, du kannst Menschen ja immer nur vor den Kopf gucken. Und du weißt selten etwas über ihre Vergangenheit, wie sie aufgewachsen sind, womit sie zu dealen hatten und so weiter. Du kriegst einen fertigen Menschen, der vielleicht nicht zu 100% mit dem ausgestattet ist, was das braucht, um normal zu diskutieren oder zu kommunizieren. Und das Zuhören ist etwas, was ich elementar finde in der Kommunikation. Und mir ist auch leider zu oft aufgefallen, auch übrigens in einem kommunikativen Job, dass ausgerechnet die Menschen, die sich diesen kommunikativen Job ausgesucht haben, oftmals gar nicht richtig zuhören können. Die senden und senden und senden und senden und senden in einer Tour. Warum? Weiß ich teilweise überhaupt nicht. Oder sie gehen in den Nahkampf, so nach dem Motto, das habe ich nicht gesagt. Du meinst das so, du meinst das nicht so und so. Urteilen teilweise über mich, meine Geschäftsführerkollegen, wie auch immer. Auch wissentlich, dass sie es gar nicht beurteilen können. Die können uns auch gar nicht beurteilen, weil sie uns gar nicht kennen. Also, jetzt könnte man denken, ja, das ist anmaßend. Nein, es ist Unsicherheit und es ist oftmals auch die Flucht nach vorne. Lieber greife ich an, als dass ich selbst entdeckt werde. Und das ist so schade, weil wenn man entdeckt wird, ist das doch die beste Möglichkeit, um Veränderungen zu schaffen. Wenn man schwach ist, wenn man vielleicht auch nicht mehr weiter weiß, vielleicht ist da jemand, der einem weiterhelfen kann. Und vielleicht ist da auch jemand, das sind wir noch nicht bei der Traumatherapie, der jemanden noch ein Stück weit an der Hand nehmen kann und kann sagen, hey, dann lass uns probieren, den Weg gemeinsam zu gehen. Hier ist meine Hand, lass es uns zusammen probieren. Ist für mich vielleicht viel energiegeladener, viel schwieriger, kostet mich viel mehr Zeit und Energie als mit einem gesunden Menschen, aber hier ist die Hand. Und dann wird sie noch rausgeschlagen. Das finde ich teilweise kurios. Wie siehst du es?
Das erfordert aber eine gehörige Portion der Selbstreflexion. Also wenn ich diesen toxischen Kommunikationsstil pflege, aus einer gewissen Unsicherheit heraus oder wie du eben so schön gesagt hast, Angriff ist die beste Verteidigung, so selbstreflektiert zu sein, dass ich das erkenne, also dass ich letztendlich mich in dieser toxischen Strategie versuche durchzularvieren, aber versuche dann hinterher doch noch die Kurve zu kriegen und zu sagen, ich brauche eigentlich Unterstützung. Das ist schon, schwierig, weil du baust dir ja auf der einen Seite auch, ja, sagen wir mal, eine riesen Blase auf.
Ja.
Und versuchst dann auch in dieser Blase deine Kommunikation aufrecht zu erhalten, weil diese Blase ja theoretisch auch platzen könnte und damit natürlich dein ganzes Gebilde. Und umso spannender ist es, ich meine, man kann ja wie in vielen Bereichen des Lebens auch Gesprächsmentoren einsetzen. Wenn man merkt, innerhalb eines Betriebs oder innerhalb einer Beziehung, privat, geschäftlich, sportlich, kulinarisch, dass man sagt, wir brauchen jemanden, der uns zuhört, und wir brauchen vor allen Dingen jemanden, der das bewertet, was wir da sagen und uns gegenseitig versuchen zu erklären. Und das kann ein lieber Mensch aus dem Umfeld sein, das kann ein Kollege oder eine Kollegin sein, die, wenn es ein betriebliches Thema ist, wie man immer so schön sagt, über alle Zweifel erhaben ist. Und das kann aber auch jemand sein, der jetzt nicht aus einer vorgesetzten Rolle heraus das versucht zu bewerten, sondern vielleicht sogar auf hierarchischer Augenhöhe und aber einen sehr, sehr gesunden Status genießt. Und auch diese Möglichkeit, diese Option sollte man immer im Hinterkopf haben.
Ich glaube, wir haben in dieser Folge relativ viel hinter die Kulissen geguckt der toxischen Kommunikation. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das wesentlich komplexer ist als einfach die Oberfläche, die vermeintlich toxisch ist, sondern dass wir vielleicht dann auch nochmal ein bisschen nicht nur hinter die Kulissen gucken, sondern uns vielleicht auch Mühe geben, mal zu gucken, was können wir, wenn uns dieser Mensch wichtig ist, doch tun, um ihm ein Zeichen zu geben, um vielleicht einfach aus dieser Mühle rauszukommen. Da gehört ja auch so ein bisschen zur Verantwortung mit dazu. Dann vielleicht auch aktiv zu werden und eben sich nicht auf den Nahkampf einzulassen und nicht auf die Reaktionen einzulassen und auf das, was man so augenscheinlich sieht, oder aber auch Konsequenzen walten zu lassen. Beide sind okay, und ich finde, das gilt fürs Privatleben, gilt aber auch für den Job, dass man irgendwo auch seine Grenzen hat, ist, glaube ich, völlig normal. Aber ich glaube, es ist manchmal auch gut, und es ist genauso wichtig wie das Zuhören können, dass man dann vielleicht auch manchmal einfach die Hand reicht und sagt, hey, wollen wir vielleicht mal gucken, woran das eigentlich liegt? Wollen wir einfach mal gucken, warum das so toxisch ist und wie das zustande kommt? Wenn jemand das ausschlägt, ist ja auch okay, aber man hat es zumindest probiert.
Ja.
Oder?
Wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, wunderbarer Schlussakkord.
Dann nehmen wir das als Schlussgong und nehmen das mit in den späten Abend hinein. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende, wann immer ihr diese Folge hört. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schon beim Sport am Wochenende, freitags oder am Wochenende, oder nehmt es mit in die nächste Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Dank dir auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für viele gute Gedanken, und freue mich auf nächste Woche Freitag.
Ich mich auch. Schönes Wochenende, mein Lieber.
Ja, bis dann.
Bis dann. Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.